Willkommen zurück in dem Podcast-Format. Hier spricht Adrian. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Für mich war Ernährung wohl eine der größten Herausforderungen bei der Dialyse und auch nach der Dialyse oder auch nach der Transplantation. Und deswegen bin ich gespannt, heute Barbara Konzen einige Fragen über das Thema stellen zu können. Barbara beschäftigt sich schon seit über 30 Jahren mit dem Thema. Herzlich willkommen, Barbara.
Hallo, Adrian.
Ich habe mir als erstes die Frage gestellt, was sind die häufigsten Ursachen für die Entstehung einer Niereninsuffizienz? Also, um nochmal kurz zu entscheiden, wir sind jetzt gerade in dem Stadium von der Prädialyse, also vorne Dialyse. Und genau, da würde mich interessieren, was sind die häufigsten Ursachen dafür, dass eine Niereninsuffizienz überhaupt entstehen kann?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil das ist eine Frage, die viele Patienten, auch wenn die Niereninsuffizienz diagnostiziert wird, gar nicht verstehen, weil es so plötzlich kommt. Weil Nieren leiden leise. Und Erkrankungen wie Hypertonie und Diabetes, das sind die zweithäufigsten Krankheitsbilder, die ursächlich für eine Niereninsuffizienz sind. Und leider treten diese zwei Krankheitsbilder auch gerne gleichzeitig bei einem und dem gleichen Patienten auf. Das heißt, ein Mensch, der vielleicht Diabetes hat und vielleicht auch noch einen Bluthochdruck und vielleicht auch noch Übergewicht, sollte auf jeden Fall regelmäßig seine Nierenwerte kontrollieren, und wenn der Hausarzt da vielleicht eine kleine Unregelmäßigkeit feststellt oder auch sagt, da ist ein bisschen Eiweißemurin, auf jeden Fall den Nephrologen aufsuchen und das abklären lassen.
Warum macht es Sinn, schon präventiv dagegen vorzugehen? Also warum macht es an diesem Punkt auch schon Sinn, seine Ernährung vielleicht anzupassen?
Ja, es macht deshalb Sinn, weil je früher man die Diagnose Niereninsuffizienz erkennen kann, das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht nicht so positiv klingen, aber für das Fortschreiten der Erkrankung ist es gut, je früher, desto besser. Es gibt im Blut einen bestimmten Wert, das Cystatin C, das kann der Hausarzt oder auch der Nephrologe im Blut diagnostizieren, und das ist so eine Art Frühwarnsystem oder Früherkennungszeichen für eine Nierenfunktionsstörungen. Und wenn das erhöht ist, dann hat man die Chance, relativ frühzeitig und damit auch rechtzeitig präventiv einzugreifen. Und das kann die Ernährung sehr gut. Eine gesunde Ernährungsweise schützt ja nun mal alle Organe im Körper. Und dazu zählt natürlich auch die Niere, weil die Niere halt viele Aufgaben und viele Funktionen im Körper zu erfüllen hat. Die Niere haben wir ja nicht nur, damit wir zur Toilette gehen können, also so eine Art Getränkerückgabestelle, sondern die Niere ist ja verantwortlich für ganz viele Abläufe, lebenswichtige Abläufe, gesunderhaltende Abläufe im Körper, wie zum Beispiel Wasser, Elektrolythaushalt, damit auch den Blutdruck. Sie aktiviert das Vitamin D, sie produziert ein Hormon, das nennt sich EPO oder Erythropoietin. Sie steuert den Säurebasenhaushalt, sie regelt den Knochenstoffwechsel und ganz wichtig, sie entgiftet auch. Und wenn man diese ganzen Funktionen, die wichtig für uns sind, um gesund zu bleiben, sieht, dann kann man sich vorstellen, dass auch Ernährung, weil das sind die Stoffe, die in den Körper hineinkommen, als Stoffwechselendprodukte den Körper verlassen müssen, über den Stuhl und auch über den Urin, einen Einfluss haben kann. Und eine entsprechend angepasste Ernährung kann den Verlauf der Erkrankung verlangsamen. Also Ernährung kann nicht eine Erkrankung wegzaubern, aber Ernährung kann den Patienten helfen, mit der Erkrankung besser leben zu können.
Okay, das heißt, wenn ich beim Arzt bin und da schon feststelle, dass die Nierenwerte nicht ideal sind, dass ich mir vielleicht da an dem Punkt auch schon Hilfe und Unterstützung suche. Also mir wurde das Angebot damals nicht wirklich gemacht. Ich bin dann direkt ins Krankenhaus und wurde halt behandelt. Aber ich glaube, ja, das finde ich super spannend und auch wahrscheinlich wichtig für viele Zuhörer. Kannst du mal so ein paar Punkte nennen, mit was ich denn anfangen kann, überhaupt meine Nieren zu entlasten in dem Status?
Genau das richtige Stichwort, Adrian, entlasten, entlasten, schonen, schonen. Das ist genau das, was die Niere im Stadium der Prädialyse, also vor der Dialyse, nach der Diagnose einer Niereninsuffizienz braucht, weil die Niere funktioniert ja noch, nur sie ist in ihren Funktionen eingeschränkt. Das heißt, wenn wir diese Funktionen schonen, beziehungsweise die Niere darin unterstützen, dass sie nicht so stark belastet wird, dann kann die Niere auch länger laufen. Und das kann man in zwei Aufgabengebiete einteilen. Da haben wir zuerst mal die Belastung der Durchströmung. Das heißt, durch die Niere fließen ja täglich ca. 5 bis 6 Liter haben wir im Körper am Blut, und das 300 Mal am Tag. Das muss man sich zuerst mal so vorstellen. Das läuft in 24 Stunden durch die Niere. Das macht keinen Krach. Das braucht auch nicht nachkontrolliert zu werden, dass die Niere irgendwann mal zum Ölwechsel muss oder wir irgendwas reparieren. Das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Diese Menge können wir zwar nicht verringern, das sollten wir auch nicht, wir brauchen ja unser Blut, aber wir können zum Beispiel durch eine gute Blutdruckeinstellung, das ist nun mal eine Medikamentensache, damit Arztsache, aber zum Beispiel durch die Reduktion von Salz können wir den Blutdruck mitregulieren, weil Salz bindet Wasser und Wasser erhöht nun mal den Druck. Und damit können wir die Durchströmung, der Arzt nennt das Perfusion, positiv, das heißt so gut verbessern, dass der Druck in der Niere reguliert wird, sprich nach unten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Niere filtert, damit die Filtration. Das heißt, wenn ich die Stoffe, die durch die Niere gefiltert werden müssen, reduziere, dann kann ich die Niere entlasten. Wir haben nun mal gute Stoffe und schlechte Stoffe. Und die Niere unterscheidet ganz intelligent zwischen diesen guten und schlechten Stoffen. Die guten Stoffe sind natürlich die, die wir zurückbehalten müssen, wie Eiweiße oder Glucose oder auch Zucker genannt, weil die braucht der Körper. Und die schlechten Stoffe sind zum Beispiel die, die wir ausscheiden müssen, sogenannte harnpflichtige Substanzen, wie zum Beispiel Harnstoff, der ist ja nun mal auch giftig. Wenn wir also das Eiweiß reduzieren, was zum Harnstoff abgebaut wird, und damit weniger Harnstoff anflutet in der Niere, muss die Niere oder kann die Niere damit entlastet werden, weil weniger gefiltert werden muss. Wenn wir den Blutdruck regulieren, indem wir weniger Salz essen, reduzieren wir damit auch den Druck in der Niere und haben die Niere wiederum entlastet, auch bei der Filtration. Das heißt, wir haben mit einem Schlag gleich zwei Probleme verbessert, nämlich die Filtration reduziert und auch die Perfusion reduziert. Das sind zwei große Punkte, die die Niere entlasten. Also ich reduziere den Druck, indem ich weniger Salz esse und ich reduziere leicht das Eiweiß, indem weniger Harnstoff anflutet und Eiweiß bindet nun mal auch wieder Flüssigkeit und damit wird auch der Druck reduziert. Damit schaffe ich eine gute Voraussetzung, dass die Niere lange und gut laufen kann.
Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, also bei einer Nierenverschlechterung schaue ich, dass ich einmal die Eiweiß, den Salzkonsum weit runterfahre und gleichzeitig auch eiweißreiche Ernährung eher minimiere.
Genau,
Also
natürlich auch, sag ich mal, Gifte wie jetzt, sag ich mal, Alkohol leicht reduziere, weil es muss ja auch filtriert werden. Und indem ich alle Stoffe, die die Niere filtern muss, oder auch Zusatzstoffe, die sogenannten E-Nummern, die wir in Lebensmitteln haben, Zusatzstoffe reduziere, weil es muss die Niere auch filtern. Aber richtig zusammengefasst, richtig, dass ich die Eiweißmenge, die Eiweißzufuhr moderat reduziere. Das muss man natürlich dem Patienten ein bisschen erklären, damit er nicht denkt, er muss eiweißarm sich ernähren. Und das kann man sehr schön in einem individuellen Ernährungstherapiegespräch berechnen und dem Patienten auch gut erklären. Das ist, kommen wir nachher vielleicht noch zu, kein Problem.
Okay. Und was steht für mich als Patient im Fokus? Also worauf sollte ich besonders achten? Was sollten meine ersten Schritte sein, wenn ich die Diagnose Niereninsuffizienz bekomme? Wie kann ich...
Ja, das ist schon wichtig. Das Erste, denke ich mal, was wichtig ist, dass man keine Panik bekommt und denkt, man steht in der Sackgasse, die Welt ist jetzt zu Ende oder dass das Leben verändert sich radikal. Erster Punkt ist, dass man einen Nephrologen aufsucht, zu dem man Vertrauen hat und sich dort gut beraten lässt, weil das ist der Facharzt für die Niere. Und dass man vielleicht auch mal schaut, ob es irgendwo Selbsthilfegruppen gibt oder man kann sie auch im Internet, es gibt spezielle Apps dafür, die man aufrufen kann, an denen man sich informieren kann, dass man nicht das Gefühl hat, dass man mit diesem Problem ganz alleine dasteht. Der Nephrologe wird dann bei der ersten Untersuchung dem Patienten erklären, in welchem Stadium er sich der Niereninsuffizienz befindet. Die Stadien unterteilen sich in 1 bis 5 und je nachdem, in welchem Stadium der Patient sich befindet, wird auch die Ernährung angepasst. Der Arzt sagt dem Patienten auch, wie hoch die Eiweißausscheidung über den Urin ist. Damit kann er auch sehen, wie gut oder wie schlecht die Niere läuft. Und dementsprechend wird auch die Ernährung angepasst. Für den Patienten ist das vielleicht ein bisschen schwer, sich vorzustellen, was das bedeutet. Ich mache das immer an einem Bild fest, was ich mal in einem Gespräch mit dem Herrn Professor Wanner mitgehört habe, was ich sehr gut finde. Man stellt sich vor, dass der Patient einen Berg hinunterrutscht und in Richtung Dialyse rutscht, weil die Nierenwerte immer schlechter werden. Und die Geschwindigkeit, mit der er den Berg runterrutscht und auf die Klippe, also sprich Dialyse, zurutscht, das ist dann die Menge Eiweißausscheidung im Urin. Das heißt, die Proteinurie, die Eiweißausscheidung, drückt aus, wie schnell die Erkrankung voranschreitet. So kann sich der Patient das ein bisschen besser vorstellen.
Okay, was mir damals sehr geholfen hat, ich weiß nicht, ob du das Bild auch unterstreichen würdest, aber was mir damals sehr geholfen hat, ist die Vorstellung, dass die Niere wie ein Schwamm ist im Endeffekt. Und umso ja poröser und schlechter der Schwamm einfach funktioniert, umso mehr Giftstoffe gehen natürlich durch.
Ist
Und
auch ein schönes Bild, ne? Also die Löcher im Käse werden immer größer. Also wenn der Schwamm,
genau.
wenn die Löcher immer größer werden, damit ist die Eiweißausscheidung gemeint, desto schlechter ist die Funktionsleistung der Niere. Und das drückt der Arzt halt in dieser Proteinurie aus, also Eiweiß im Urin. Und er drückt das damit aus, wie hoch die Filtrationsleistung ist. Und das sind halt die Stadien 1 bis 5, beziehungsweise ja, 5 ist Dialyse 1 bis 4. Und daran kann sich der Patient orientieren und mit diesen Werten und dem Labor kann er dann zu einer professionellen Ernährungstherapeutin gehen und dementsprechend wird dann an das Stadium angepasst die Ernährungstherapie besprochen.
Welche Parameter sind für dich am wichtigsten? Also wenn ich jetzt Patient bin und ich merke, okay, ich möchte an meiner Ernährung auch noch was machen, welche Parameter wären schon hilfreich für dich?
Ja. Also wenn der Patient zur Ernährungstherapie kommt, ist erstmal wichtig, wissen, in welchem Stadium er ist, wie hoch die Eiweißausscheidung ist. Und dann im Labor kontrolliere ich immer, inwieweit vielleicht Phosphat oder Kalium schon erhöht ist. Habe ich auch ein Harnsäureproblem oder vielleicht sogar auch ein Harnstoffproblem? Das kommt in der Prädialyse eigentlich selten vor. Das sind Werte, die sind dann erhöht, wenn der Patient also mit großen Schritten auf die Dialyse hinzusteuert. Aber kontrollieren sollte man die, weil jeder Patient in der Prädialyse ganz individuell zu behandeln ist und häufig sehr unterschiedlich ist. Also manche haben Probleme mit Kalium, manche haben Probleme mit Phosphat, aber nicht mit Kalium. Und
Okay.
schauen auch im Blut, wie hoch das Gesamteiweiß im Blut noch ist. Daran kann ich eventuell schon eine Mangelernährung oder den hohen Eiweißverlust durch den Urin, dass der Körper das nicht mehr kompensieren kann, erkennen und muss da auch schauen, dass der Patient nicht eine Eiweißmangelernährung hat.
Okay. Was kann Ernährung und was kann Ernährung nicht?
Ja, das ist eine schöne Frage, die mir häufig selber gestellt wird. Also Ernährung kann keine chronischen Krankheiten heilen oder wegzaubern. Also Heilversprechen sind ja in Deutschland verboten und das ist auch gut so. Ernährung kann letztendlich auch keine Dialyse verhindern, auch wenn wir von einer Progressionsverlangsamung sprechen. Das ist ein Vorteil, aber verhindern kann die Ernährung die Dialyse nicht. Aber was die Ernährung kann, sie kann das Fortschreiten, also dass die Progression einer Niereninsuffizienz positiv beeinflussen im Sinne einer Verlangsamung. Das heißt, die Erkrankung schreitet langsamer voran, der Patient bleibt länger in der Prädialyse, gewinnt dadurch mehr Lebensqualität und auch mehr Aktivität, was ja für die Patienten auch sehr wichtig ist.
Okay, sprich, das ist eine Entlastung für den Körper oder für die Niere und dadurch, durch diese Entlastung kann einfach eine längere Erhaltung stattgegeben
Durch
werden.
Entlastung der Nierenfunktion, also Entlastung der Aufgaben der Entnierung, Schonen der Nierung, läuft das Maschinchen, was leicht angeschlagen ist, einfach länger. Das ist im Vergleich, ich mache immer dieses Bild bei meiner, ich erkläre meinen Patienten immer dieses Bild so mit dieser Salatschüssel von der Oma, die einen Sprung hat. Wenn ich mit der behutsam umgehe und sie schone, dann kann ich sie noch meinen Enkeln vererben. Wenn ich sie aber massiv belaste, dann zerbricht sie viel eher.
Okay, und was bedeutet das konkret für mich, wenn ich jetzt in dem Stadium bin? Also wie sollte meine Ernährung zusammengesetzt sein?
Ja, dieses Start, wie die Ernährung zusammengesetzt ist, muss ich als Ernährungstherapeutin mir genau anschauen, in welchem Stadium der Patient ist. Und da ist von großer Relevanz die Eiweißausscheidung. Das heißt, wenn der Patient nur eine geringe Eiweißausscheidung hat, also die Stadien, die alle mit A1 ändern, dann wird die Eiweißeingrenzung oder die Eiweißbeschränkung nur moderat vorgenommen. Was bedeutet das? Also die normale Eiweißzufuhr sollte bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegen, laut DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und ich sollte in diesem Stadium 1 auch nur 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nehmen, um die Niere nicht stärker zu belasten. Ich kann auch auf 1 Gramm hochgehen, wenn der Patient schon Anzeichen einer Eiweißmangelernährung hat. Habe ich eine höhere Eiweißausscheidung, also A2 oder A3, das heißt, ich habe eine höhere Risikokategorie, schneller Richtung Dialyse zu wandern, muss ich die Eiweißzufuhr reduzieren. Das klingt zuerst mal paradox, weil man ja glaubt, wenn ich mehr Eiweiß verliere, müsste ich auch gleichzeitig mehr Eiweiß zuführen. Aber genau das ist falsch. Je höher die Eiweißzufuhr ist, desto größer werden die Löcher im Käse oder dein Schwamm, eben schön genannt, das Bild mit den Löchern. Und Bei einem Stadium von A2 oder A3 wird die Eiweißzufuhr auf 0,6 bis 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht eingependelt. Das ist keine eiweißarme Ernährungsweise, das ist durchaus vergleichbar mit einer vegetarischen Ernährungsweise.
Okay, so wie ich das jetzt raushöre, gibt es keine One-Fits-All-Lösung. Das heißt, es ist immer angepasst an mein Stadium, es ist angepasst an meine Ausscheidung, also wie viel Eiweiß ich ausscheide. Und
es gibt da nicht Schema F. Und vielleicht ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass diese Eiweißzufuhr regelmäßig sein soll. Oder man sollte jetzt nicht Tage haben, wo man gar kein Eiweiß isst und dann an den anderen Tagen doppelt so viel, weil das würde ja wieder bedeuten, dass die Niere stärker belastet wird. Also so ähnlich wie so ein Stop and Go beim Auto. Ne? Also eine gleichmäßige Belastung, eine gleichmäßige Zufuhr von Eiweiß ist wichtig. Wenn wir aber Patienten haben, die schon im Bereich der Geriatrie anzusiedeln sind und vielleicht auch schon aufgrund ihres Alters einen gewissen Muskelabbau haben und wir die vielleicht schon die Dialyse am Horizont so leicht erkennen können, dann müssen wir die Eiweißzufuhr auf 1 Gramm erhöhen, damit diese Menschen nicht in die Eiweißverlust und Muskelabbau kommen. Wichtig ist, dass wir Patienten dahin führen, dass wenn die Dialyse ansteht, sie gut ernährt in die Dialyse gehen. Wir wollen keine mangelernährten Patienten haben. Also
Was bedeutet Geriatrie?
Geriatrie sind Menschen, die hochbetagt sind oder betagte Menschen, also die älter sind. Also sagen wir mal älter 65.
Okay.
Ja? Also wir teilen in der Prädiagnose grob ein in die eine geringe Eiweißausscheidung haben. Die haben eine normale Eiweißzufuhr 0,8 bis 1 Gramm und Patienten, die eine höhere Eiweißausscheidung haben, da reduzieren wir moderat die Eiweißzufuhr auf 0,6 bis 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, um das nochmal so ein bisschen deutlich rüberzubringen. Zusätzlich aber sollte man auch noch, darf man nie vergessen, dass wir das Salz reduzieren müssen, weil, wie gesagt, Salz der Trigger ist, der den Blutdruck und damit den Druck in der Niere erhöht, den Durchfluss von dem Blut, den Druck erhöht. Und das ist eine sehr, sehr gute Schonhaltung für die Niere, wenn wir das Eiweiß reduzieren auf maximal 6 Gramm am Tag. Das ist nicht einfach für die Patienten. Das ist für keinen einfach, weil überall in Salz in den Lebensmitteln ist, in Brot, in Wurst, in Käse, vor allen Dingen in Fertigprodukten, sogar in sogenannten Gewürzsalzen, die dem Patienten dann oft angeboten wird, die bestehen auch zu 100% aus Salz. Deshalb ist hier eine Ernährungsberatung bzw. eine ernährungstherapeutische Begleitung so wichtig.
Okay, ich verstehe. Also ich habe noch eine kleine Geschichte und würde dich gerne bitten, wie du damit umgehen würdest oder was du deinen Patienten empfehlen würdest. Mir wurde am Anfang meiner Dialyse hat mir jeder irgendwie unterschiedliche Tipps gegeben. Eine Schwester hat mir eine Horrorgeschichte erzählt über Kalium. Die Ärzte haben mir viele Informationen zu Phosphat gegeben, aber diese ganzen Informationen waren für mich oft nicht so ganz, also es hat nicht so ganz resoniert alles miteinander. Wie gehe ich deiner Meinung nach gut mit Informationen um, was das Thema Ernährung betrifft? Also, ja.
Ja. Also im Internet findet man ja viel diese Ernährung und es gibt auch immer Geschichten, die erzählt werden. Nur diese Geschichten betreffen ja nicht den Patienten selber, sondern sind von irgendeinem anderen Patienten. Und so wie mit den Schuhen ist das auch. Also ich kann nicht mit Schuhen von anderen rumlaufen. Ich muss meine eigenen Schuhe tragen, die mir passen, die auf mich zugeschnitten sind, in denen ich mich wohlfühle. Deshalb sollte man sich nicht verrückt machen lassen durch diese ganzen Geschichten und das, was im Internet steht, sondern zum guten Nephrologen gehen, zu einer entsprechenden professionell ausgebildeten Ernährungstherapeutin, Labor vorlegen, Indikationen oder Arztbrief vorlegen und gucken, was ist genau individuell für mich wichtig und was ist nicht wichtig. Sprich, Prioritäten setzen. Muss ich Kalium reduzieren? Nein, der Kaliumwert ist normal. Muss ich Phosphat reduzieren? Nein, muss ich noch nicht. Das Phosphat im Labor ist normal. Auf Salz soll ich achten? Habe ich verstanden. Eiweiß soll ich leicht reduzieren, um die Niere zu stillen? Habe ich verstanden. Fertig. Mehr brauche ich nicht. Flüssigkeitsrestriktion vielleicht noch, wenn ich Flüssigkeit reduzieren muss, weil ich vielleicht schon Wassereinlagerungen habe, kann man vielleicht auch noch nachschauen. Okay, muss ich ein bisschen auf die Flüssigkeit gucken. Aber nicht gleich alles, weil es kommt ganz selten vor in der Prädialyse, dass einer gleich alles verändern muss. Also
okay.
Ganz individuell und sich nicht verrückt machen lassen.
Das ist ein wertvoller Hinweis. Also ich glaube, was mir damals auch wirklich geholfen hat, da wieder die Verantwortung auch mehr und mehr zu mir zu nehmen und nicht zu erwarten, dass die richtigen Informationen zu mir kommen, sondern dass ich mir auch die Informationen, die für mich stimmig sind, auch zurecht suche.
Ja, das ist ganz wichtig für die Patienten, weil wenn ich zum Beispiel so höre, ja, ich habe jetzt, sie sind sauer, ne, eine leichte Übersäuerung, das ist ja auch, weil der Niere den Säurebasenhaushalt steuert, dann denke ich, ich habe ganz viele Probleme, ich muss danach gucken, nach dem Salz, nach sauer darf ich nicht sein, ich muss vielleicht nach Kalium gucken. Und es geht ja jetzt nicht an, dass der Patient mit einer Briefwaage durchs Leben läuft und im Supermarkt dann alles abwiegt, sondern wir müssen für den Patienten eine Ernährungsform finden, die passt. Und da kann man sagen, dass die Art der mediterranen Ernährungsform, die sehr gemüselastig ist, guten Fisch beinhaltet, Hülsenfrüchte, Samen, Saaten, Nüsse und auch unverarbeitetes Obst und sehr gutes Olivenöl, dass das eigentlich eine Ernährungsform ist, die für die Prädialyse optimal passt, weil sie alle Einschlusskriterien beinhaltet, um sich weiter gesund zu ernähren und gleichzeitig die Nieren zu entlasten. Weil wenn ich viel Gemüse esse und dementsprechend auch Obst, dann esse ich automatisch weniger Eiweiß, wenn ich sehr viel Gemüse esse, weil das ein hohes Volumen hat. Also ich esse weniger Eiweiß, als wenn ich 100 Gramm Fleisch essen würde, auf 100 Gramm bezogen. Dann habe ich den Vorteil, dass das Gemüse viele sekundäre Pflanzenstoffe liefert, die ja eine gesunde Wirkung haben, also gerade das Immunsystem unterstützen. Dann habe ich eben Gemüse sehr viel Ballaststoff oder auch Nahrungsfasern, die sorgen dafür, dass meine Bakterien im Darm gut ernährt werden, weil Faserstoffe ist das Futter für die Bakterien, um ein gutes Darmmilieu darzustellen. Damit habe ich auch ein gutes Immunsystem. Dann habe ich über das Olivenöl bzw. auch über das Gemüse eine erhöhte Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, besonders dadurch, wenn ich auch noch Fisch esse. Und die Omega-3-Fettsäuren sind genau das, was chronisch kranke Patienten brauchen, weil sie sind entzündungshemmend, sie sind gut für die Gefäßgesundheit, also antithrombotisch, sie senken den Blutdruck, sie können Cholesterin senken, also alles das, was gerade Nierenpatienten brauchen, sprich Gesundheit, Gefäßgesundheit unterstützen. Und gleichzeitig esse ich ja nicht mehr so viel Fleisch und damit führe ich weniger Omega-6-Fettsäuren zu, die genau das Gegenteil tun, nämlich die proinflammatorisch wirken. Das heißt, sie unterstützen eher eine Entzündung. Und in Fleisch ist natürlich auch noch Phosphat enthalten, was die Niere auch rausfiltern muss. So gesehen habe ich mit einer pflanzenbasierten Ernährungsweise alle Kriterien erfüllt, die in der Prädialyse für einen Nierenpatienten wichtig sind. Trotzdem muss ich sagen, muss ich immer individuell gucken beim Patienten, dass ich einmal das Eiweiß ausrechne und vielleicht auch im Labor noch schaue, ob links oder rechts vielleicht noch zwei, drei kleine Baustellen sind, die ich beachten muss. Aber im Groben kann man sagen, ist das eine Ernährungsform, die sehr geeignet ist für diese Patientenklientel.
Vielen Dank. Das ist schon mal spannend. Jetzt werde ich mit dir noch in das Thema Dialyse einsteigen. Das ist ja auch noch mal ein ganz anderer Betrachtungswinkel. Also ich kann mich noch an meine erste Dialyse erinnern und das war für mich auch eine der größten Herausforderungen, dann dort zu überlegen, okay, wie kann ich mich jetzt richtig ernähren? Ich sag's mal ein Ausrufezeichen richtig oder ein, ja, weil ich glaube, mich hat das damals sehr stark überfordert, diese Situations oder die Situation, dass ich nicht weiß, was kann ich jetzt essen, was kann ich nicht essen, wie gehe ich mit dem Kalium um, wie gehe ich mit dem Phosphat um. Was sind die größten Veränderungen in Bezug auf Ernährung für Patienten, die zur Dialyse gekommen sind oder zur Dialyse kommen?
Ja, das ist eine sehr gute und sehr intensive Fragestellung, weil es gibt kein Organ im Körper, was bezüglich der Ernährungstherapie so weit auseinanderdriftet wie die Nieren. Also in der Prädialyse sprechen wir davon, dass wir das Eiweiß moderat reduzieren eventuell. Und dann ist man plötzlich an der Dialyse. Und das ist ja auch ein Zustand, der nicht, wo man nicht sagen kann, ja, ich gehe jetzt mal 5 Wochen in den Urlaub und dann stelle ich mich darauf ein, sondern die Dialyse kommt und dann hat man sie. Das heißt, in der Dialyse muss ich nicht eiweißarm mich ernähren oder eiweißärmer, sondern ich muss mich eiweißreich ernähren. Und das ist eine Umstellung, die natürlich schwerfällt, wenn man jahrelang vorher sich anders ernährt hat. Deshalb kann man grob mal sagen, vergesse alles, was du vorher über Ernährung gelernt hast. Das muss man jetzt über Bord werfen. Jetzt beginnt eine neue Phase. So würde ich das vielleicht mal so als Slogan zuerst mal so in die Welt setzen und auch klar machen, warum das so schwierig ist mit der neuen Phase. Weil Menschen haben lange was gelernt und haben das gut praktiziert und müssen jetzt das Alte vergessen und müssen umlernen. Das fällt jedem schwer und je älter man ist, umso schwerer fällt es einem, den alten Trott verlassen und neue Wege gehen. Wenn die Frage ist, was ist in der Dialyse das größte Problem, dann ist es wirklich die erhöhte Eiweißzufuhr. Und warum ist das so? Weil über die Dialyse, und hier ist es eigentlich egal, ob wir über Hämodialyse oder Peritonaldialyse sprechen, bei jedem Dialysevorgang und oder Durchlauf verliert man Eiweiß. Und dieses Eiweiß muss aufgefüllt werden. Und deshalb ist die Eiweißzufuhr an der Dialyse zwischen 1,2 und 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, stelle ich mir jetzt mal 60 Kilo Person vor, da bin ich bei 1,5 schon bei 90 Gramm Eiweiß. Da kann der Patient vielleicht im ersten Moment nichts mit anfangen, aber 90 Gramm Eiweiß jeden Tag zuzuführen, ist nicht einfach. Und dazu braucht es professionelle Unterstützung.
Okay, das heißt, die größten Umstellungen sind einmal diese also der Eiweißverlust. Was ich glaube ich auch noch wichtig ist, dazu zu sagen, dass diese Umstellung zwar einerseits von heute auf morgen passiert, aber der Körper ja nicht von heute auf morgen komplett sich adaptiert. Also wenn man noch Restausscheidungen hat, ist es ja nochmal individuell zu betrachten, als wenn man gar keine Ausscheidungen mehr hat und dann, genau, aber warum ist das Ganze so schwierig? Also rückblickend auf meine Situation war das auch extrem schwierig und extreme Verunsicherung und hat mich auch oft an den Punkt gebracht, dass ich dann irgendwie die Freude sehr am Essen verloren habe und es hat dann lange gebraucht, bis ich da auch wieder reingekommen bin. Vielleicht, was würdest du mir empfehlen, damit es heute vielleicht ein bisschen leichter für mich wird?
Ja, also es ist sehr empathisch, diese Frage, und genau das ist das, was in dieser Situation von den Therapeuten gefordert wird, Empathie, weil in der Prädialyse war der Patient frei. Wenn er jetzt an die Dialyse kommt, dann muss er dreimal in der Woche zur Dialyse fahren. Er muss eventuell den Arzt wechseln. Er kommt in fremde Umgebung. Er hat fremde Menschen um sich herum. Er muss mit der Umgebung, mit der Situation klarkommen. Er muss seinen gesamten Lebensrhythmus ändern, und von Ernährung spielt da zuerst mal gar keine große Rolle, weil alles andere muss geklärt werden. Und deshalb bleibt die Ernährung da häufig auf der Strecke. Deshalb ist es wichtig, vielleicht auch schon in der Prädialyse, sich Gedanken zu machen, was passiert danach? Wie kann ich mich darauf einstellen? Was muss ich ändern? Was muss ich mir vielleicht an Wissen aneignen, damit ich relativ entspannt in diese neue Situation auch reingehe und mich damit nicht überlastet fühle? Du sprachst eben die Restdiurese an, also die Flüssigkeitsausscheidung über den Urin, die ja an der Dialyse meistens noch eine Zeit lang vorhanden ist. Aber wenn die Restdiurese sich verringert, habe ich ein weiteres Problem. Erstens mal die Flüssigkeit, die ich nicht mehr loswerde. Die muss ich ja dann reduzieren an den Tagen, wo ich nicht dialysiere. Und in dem Harn sind natürlich auch Stoffe drin, die normalerweise ausgeschieden werden und die jetzt im Körper bleiben. Also wir sprechen hier von Phosphat und wir sprechen von Kalium. Und das Phosphatproblem ist das Problem, was die Nephrologen stark umtreibt, weil Phosphat bedeutet Gefäßgesundheit oder Gefäßerkrankung. Wir müssen wirklich das Phosphatproblem in den Fokus rücken, weil Phosphat nun mal überall da drin ist, wo Eiweiß ist. Und jetzt hatten wir eben gesagt, oh, wir sollen viel Eiweiß essen und jetzt sollen wir gleichzeitig auch Phosphat reduzieren. Wie machen wir das denn? Und das ist eine Zwickmühle. Wir müssen uns nicht für eins entscheiden. Das wäre falsch. Zu sagen, Phosphat reduzieren bedeutet automatisch, wichtiges Eiweiß zu reduzieren. Wir müssen eiweißreich essen, und für das Phosphatproblem gibt es eine Lösung und das nennt sich Phosphatbinder. Das heißt, wir nehmen Tabletten, die so ähnlich wie in der Waschmaschine den Schmutz binden und über den Stuhl ausscheiden. Nur müssen diese Tabletten oder sollten diese Tabletten an die Phosphatmenge angepasst werden, die der Patient isst. Und dazu braucht es etwas Übung und Erklärung und vielleicht auch eine Schulung, dass der Patient weiß, adäquat beim Diabetiker, ich esse so und so viel Kohlenhydrate, da muss ich so und so viel Insulin spritzen. Ich esse so und so viel Lebensmittel, in denen so und so viel Phosphat drin ist. Also muss ich so und so viel Phosphatbinder nehmen, damit meine Gefäße gesund bleiben, weil hohes Phosphat bedeutet immer ein hohes Risiko für Gefäßerkrankungen.
Eine kurze Frage dazu, wie nehme ich die Phosphatbänder am besten ein?
Die Phosphatbinder müssen, wieder der Vergleich mit der Waschmaschine, das Waschmittel muss mit der schmutzigen Wäsche zusammenkommen. Die Phosphatbinder müssen immer zusammen mit dem Essen eingenommen werden, sodass sie sich mit dem Essen vermischen und das Phosphat binden können.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine größere Ernährung habe, dann esse ich einfach die Phosphatbinder mit der Ernährung zusammen und
Genau.
schmeiße nicht vorher alle rein oder am Ende alle rein, sondern schaue, dass ich das.
Ja, die Phosphatbinder, die warten nicht im Darm und setzen sich da auf ihre Bank und sagen, warten wir mal, bis das Rührei kommt. Die Phosphatbinder sitzen aber auch nicht auf dem Rennrad und fahren dem Essen hinterher und sagen, halt, stopp, hier Phosphat, ich brauche dich, sondern man muss es zusammenbringen.
Okay. Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Ich habe oft bei der Dialyse aus schlechtem Gewissen dann auch nach dem Essen die Phosphatbinder hinterhergeworfen, eine halbe Stunde später, aber ich denke, dann ist der Zug schon abgefahren.
Ja, es ist für den Patienten, wenn man das mit dem Diabetes vergleicht, kann man sich das gut vorstellen. Und wichtig ist auch für die Menschen, dass sie nicht den Eindruck bekommen, sie sind jetzt ausgegrenzt, nur weil sie Dialysepatienten sind, müssen sie irgendwie was Besonderes essen, eine extra Diät oder es muss extra gekocht werden oder sie schaffen das alles nicht und sind deshalb irgendwie nicht leistungsfähig und irgendwo gehören sie nicht dazu. Das ist einfach nur sie essen anders. Ne? Der eine mag Schokoladeneis und der eine mag Vanilleeis lieber. Da wird ja auch nicht drüber gesprochen. Und dementsprechend ist das bei Dialysepatienten auch so, dass die halt einfach ein bisschen mehr Eiweiß brauchen. Und wenn sie das nicht schaffen über die Nahrung, das ist eigentlich auf Dauer kaum mit normalen Lebensmitteln zu schaffen, dann muss man sich halt Hilfe holen, so wie das immer ist. Wenn man irgendwas nicht schafft, dann fragt man andere, kannst du mir helfen? Und da kommen die Supplemente ins Spiel, also die Eiweißsupplemente. Es gibt verschiedene Arten von Pulvern oder Trinknahrung, Flüssigkeiten oder auch Eiweißriegeln, um die Eiweißzufuhr, die tagtägliche, zu erhöhen. Und man kann damit locker 30, 40% der Eiweißmenge über Supplemente abdecken, sodass man dann ganz normal weiteressen kann, ohne das Gefühl zu haben, du musst, du musst, du musst. Weil das macht irgendwann, sage ich mal, so ein Pin im Kopf. Und das führt dann zur Unzufriedenheit und auch zur Belastung. Und das soll es nicht sein.
Ja, also das kann ich so total unterstreichen. Ich glaube, was an dem Punkt auch ganz wichtig ist, dass man wirklich frühzeitig anfängt, damit zu arbeiten. Weil umso mehr man das auf die lange Bank schiebt, umso anstrengender wird es dann auch und umso mehr geht man dann auch in die Mangelernährung über. Also ich spreche aus eigener Erfahrung.
Sich dann abbauen, wenn ich nicht genügend Eiweiß zuführe und Muskelabbau will keiner haben, weil nur Muskelabbau bedeutet Schwäche und das ist nicht der Sinn und Zweck und dafür ist Ernährung nicht gemacht, um schwächer zu werden. Ernährung ist dazu da, dass es natürlich erstens mal schmeckt und über die Nährstoffe und die Ernährung wollen wir Kraft haben und Lebensqualität und das ist Sinn und Zweck auch der Ernährungstherapie.
Absolut. Ich hätte noch ein ganz großes Thema, was damals für mich ein sehr großes Thema war und ich glaube für viele andere Patienten auch, Hyperkalämie. Also wie gehe ich damit um und inwieweit verändere ich meine Ernährungsgewohnheiten, ohne dass ich Angst haben muss, vor einem Obstregal zu stehen, ohne dass ich Angst haben muss, am Morgen mal irgendwie eine Banane zu essen.
Ja, also das sind genau die zwei richtigen Stichworte oder das richtige Stichwort bei Hyperkaliämie entsteht Angst. Natürlich ist Hyperkaliämie nicht zu vernachlässigen und auch nicht lax drüber zu gehen und zu sagen, naja, hast du zwar, brauchst du nicht drüber nachdenken. Hyperkaliämie ist ein wichtiges Thema, weil zu viel Kalium ist schädlich und zu viel Kalium, wie immer in den Broschüren drin, geht aufs Herz. Das ist natürlich eine sehr laxe Formulierung, aber Hyperkaliämie kann halt zu Herzrhythmusstörungen führen und da wissen wir alle, dass das gefährlich sein kann. Was nicht passieren darf, dass der Patient Angst vor Kalium bekommt, weil wenn ich vor was Angst habe, Angst sorgt dafür, dass ich verunsichert bin. Und wenn ich verunsichert bin, wie du eben schon sagst, dann stehe ich vorm Obstregal oder vorm Gemüseregal und habe dann diese Schranken im Kopf, das Stoppschild, du darfst das nicht kaufen, du darfst das nicht essen. Und wir wissen alle aus unserer Kinderzeit, alles das, was verboten ist, ist besonders attraktiv. Und das wollen wir noch umso mehr haben, als wenn es nicht verboten ist. Also zuerst muss ich mal im Labor schauen, ob überhaupt eine Hyperkaliämie vorliegt. Da wird immer bei Dialysepatienten drüber gesprochen. Es muss nicht immer gleich sofort auch vorliegen, wenn die Restausscheidung, die Restdiurese noch sehr gut ist. Das ist gerade bei Peritonaldialyse der Fall. Die ist 1:1, also das, was ich trinke, scheide ich auch wieder aus. Wenn die Restdiurese okay ist, dann habe ich meistens auch kein Problem mehr mit Hyperkaliämie. Also kleiner Exkurs, Peritonal-Bauchfelddialysepatienten haben kein Problem mit Kalium, jedenfalls nicht mit der Hyperkaliämie, die leiden eher unter einer Hypo, also zu wenig Kalium. Also wer gern Obst und Gemüse isst, sollte sich für eine Bauchfelldialyse entscheiden und gerne auch trinkt. So, aber wenn ich jetzt die Hämodialyse-Patienten habe, die relativ schnell keine Restausscheidung mehr haben, die haben dann relativ schnell auch eine Hyperkaliämie. Ist das Kalium in einem Bereich, wo der Arzt sagt, hier wird es gefährlich, sollte ich nicht generell Obst und Gemüse verbieten, sondern sollte das differenziert betrachten und zwar wie folgt. Obst und Gemüse enthalten Ballaststoffe, Nahrungsfasernstoffe. Und diese Ballaststoffe sorgen dafür, dass der Speisebrei im Magen-Darm-Trakt, vor allen Dingen im Darm, schneller transportiert wird, weil diese Ballaststoffe, diese Faserstoffe den Darm, ich sag's jetzt mal, kitzeln und der Darm dann sich zusammenzieht und den Speisebrei schneller Richtung Ausgang schiebt. Und diese schnellere Passagezeit, diese verkürzte Transitzeit, sorgt automatisch dafür, dazu, dass Kalium weniger Kontakt mit der Darmschleimhaut hat und damit auch weniger Kalium resorbiert, sprich aufgenommen werden kann. Das ist jetzt keine Weisheit, die ich erfunden habe, sondern das ist in vielen Studien mittlerweile belegt, dass eine ballaststoffreiche Ernährungsweise, also ganzes Gemüse, ganzes Obst gegessen, Vollkornprodukte, nicht automatisch leicht zur Hyperkaliämie führt. Was ein Problem sein kann, ist, wenn ich einen Patienten habe, der einen schlecht eingestellten Diabetes hat, der vielleicht auch noch mit Blutdruckmedikamenten wie RAS-Inhibitoren behandelt wird, der hat ein zusätzlich erhöhtes Risiko für Hyperkaliämie, weil bestimmte Medikamente, also gerade die RAS-Inhibitoren, die zur Hyperkaliämie neigen und natürlich der Diabetiker aufgrund seiner Stoffwechselerkrankung auch gerne ein erhöhtes Kalium hat, aufgrund der Ketoazidose, die dort häufig anzutreffen ist. Da muss man noch mal ein bisschen genauer hingucken. Aber was wichtig ist, man sollte nicht generell ein Verbot für Gemüse und Obst aussprechen. Ist natürlich klar, dass ich sage, jetzt nicht 2 Liter Apfelsaft trinken, weil dann habe ich ja, ich sag mal, Nordseewelle Kalium zugeführt. Ich sollte also diese Sachen, die so regelrechte Kaliumbomben sind, wie eben auch bei den Phosphatbomben, die sollte ich meiden. Und dann sollte ich ihm eine ballaststoffreiche Ernährungsform anbieten, den Patienten.
Wie kann ich meinen Ballaststoffhaushalt unterstützen? Also, was bedeutet das genau?
Ballaststoffhaushalt unterstützen. Also ich komme ja von der Ernährungsseite. Ich würde immer die Lebensmittel zuerst mal so nehmen, wie sie sind. Also ich würde den Apfel mit Schale essen. Ich würde das Gemüse im Ganzen essen und nicht prozessiert essen. Das heißt verarbeitet essen, sodass ich da auch die Ballaststoffe mit dabei habe. Ich würde jetzt nicht ein Weißbrot essen, sondern eher ein Vollkornbrot essen. Ich vermute, jetzt werden viele sich erschrecken, weil in den Schwarz-Weiß-Listen, die ja überall in den Dialysen rumliegen, da wird immer gesagt, Weißbrot hat wenig Kalium und das andere hat viel Kalium. Aber nach neuesten Studienlage ist es so, dass wenn ich Vollkornprodukte esse, ich damit nicht automatisch eine Hyperkaliämie erzeuge. Ich würde jetzt nicht hingehen und extra Ballaststoffe zuführen, wenn das deine Frage ist, dass ich jetzt, sag mal, Flohsamen oder sowas esse, sondern das allein über die Ernährung machen.
Okay, ja, darauf zielte die Frage ab.
Genau, ja, das würde ich jetzt nicht machen. Das muss auch nicht sein. Also solange keine Obstipation vorliegt. Wenn eine Obstipation vorliegt bei Patienten, die eine Flüssigkeitsrestriktion haben, die neigen ja dann manchmal zur Verstopfung. Und Verstopfung führt automatisch natürlich zur Hyperkaliämie, weil je länger der Speisebrei im Dickdarm verbleibt und der Dickdarm dickt ja den Speisebrei, den Stuhl ein, entzieht Wasser und damit zieht der Kalium raus, dann habe ich natürlich eher die Gefahr einer Hyperkaliämie. So eine Obstipation, die muss natürlich auf jeden Fall sofort behandelt werden, sodass die dann vielleicht auch medikamentös oder halt muss man aufs Ernährungsprotokoll mal gucken. Vielleicht isst der Patient auch Dinge, die eher stopfend wirken, sodass ich eine Obstipation auf jeden Fall vermeide.
Okay, spannend. Vielen lieben Dank, das war schon mal sehr hilfreich für mich. Wie sieht eine Zusammenarbeit mit dir aus?
Eine Zusammenarbeit sieht so aus, dass die Patienten sich an mich wenden, übers Internet oder übers Telefon. Man kann die Krankenkassen mit ins Boot holen, Thema Kostenbezuschussung. Ärzte können mich kontaktieren, im Bereich der Patientenversorgung oder auch der Schulung von Pflegefachkräften. Und dann kommen wir zusammen. Ich lasse ein Ernährungsprotokoll schreiben, ich schreibe ein Angebot und eigentlich ist der Kontakt relativ einfach und pflegeleicht.
Und was würdest du einem Dialysepatient, der vielleicht jemand, der jetzt gerade an die Dialyse ist, noch so mitgeben, mit auf den Weg geben?
Ja, also wir haben jetzt eben ja nur in Anführungsstrichen über Eiweiß, Phosphat und Kalium gesprochen. Dialyse bedeutet, also Hämodialyse bedeutet Leistungssport. Ein Dialysepatient muss sich sehr gesund ernähren. Das heißt auch sehr viel Kalorien essen. Er braucht sehr viel Energie. Das ist auch für den einen oder anderen nicht immer so einfach, vor allen Dingen, wenn man älter ist. Und er soll sich einfach melden, und mit Ernährung kann man seinem Körper viel Gutes tun, und das spürt man dann auch irgendwann, dass man mehr Kraft hat und sich einfach auch wohler fühlt in seinem eigenen Körper, weil man positive Energie hineinsteckt.
Vielen Dank. Super. Jetzt haben wir das Thema beleuchtet. Ich werde in der nächsten Folge werde ich noch das Thema Sport stärker beleuchten. Da habe ich auch einen sehr spannenden Professor noch eingeladen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Barbara. Es war ein tolles, tolles Gespräch. Und ja, falls jemand Fragen hat oder noch Unsicherheiten hat bezüglich dem Thema, dann kann er sich gerne an die Barbara wenden. Ich werde wahrscheinlich auch noch hier in den Shownotes die Kontaktdaten mit verlinken. Und ja, vielen lieben Dank.
Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das super, dass sowas möglich ist.
Hier sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du hattest Spaß am Zuhören, konntest für dich ein paar wichtige Informationen mit rausziehen. Ich bin wahnsinnig gespannt auf dein Feedback. Schreib mir gerne auf Instagram. Zusätzlich bedanke ich mich auch noch bei der Miso-App. Die hilft mir dabei, das ganze Projekt hier umzusetzen und zu realisieren. Ich bin selber auf die App gestoßen, als ich noch Dialysepatient war, und die hat mir sehr geholfen dabei, mir meine Daten vor Augen zu halten, mein Gewicht, mein Kalium, mein Phosphat regelmäßig zu tracken und zu sehen, was in den Lebensmitteln drin ist, mit einem kleinen Ernährungstagebuch, und wird ständig weiter ausgebaut. Mittlerweile kann man dort auch als CKD-Patient oder als Transplantationspatient seine Daten erfassen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Bis in der nächsten Folge. Alles Liebe, dein Adrian.